Ich hatte einen Traum. Mir träumte, dass Gott selber mir begegnete. Mir träumte, dass er da war. Mir träumte, dass er mich umgab. Mir träumte, dass er mich an meine Hand nahm. Ja, mich träumte, dass er mich von allen Seiten umschloss. Dass er den Weg mit mir ging, mich bewahrte vor Gefahren und mir beistand in notvollen Situationen. Mir träumte. Doch dann stellte ich fest, es ist kein Traum. Es ist die Realität des lebendigen Wortes Gottes. Er sagt es in seinem Wort. Er hat es verheißen in seiner Bibel. Er hat es mir und dir zugesagt. Es ist das Versprechen des lebendigen Gottes, der nicht lügen kann. Gottes Wort, die Bibel sagt uns, dass er uns von allen Seiten umschließt. Dass er bei uns ist, uns nie verlässt. Dieser Gott der Bibel ist ein wunderbarer Gott, ein starker Heiland, ein wunderbarer Helfer, ein mächtiger Erlöser, ein kräftiger Retter. Er ist der Fels der Ewigkeit. Er ist Schild und Schutz denen, die auf ihn trauen. Die Hilfe steht bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn unser Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Ja, mit ihm sind wir mehr als Überwinder. Und wir dürfen eines Tages erfahren, dass er nicht nur das Werk in uns angefangen hat, sondern es auch vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Das heißt, er wird es zum Ende führen, bis an den Zeitpunkt, wo er wiederkommen wird und uns zu sich heimholen wird. All das, was ich jetzt gerade gesagt habe, steht alles geschrieben, niedergeschrieben vor ungefähr 3000 Jahren von einem kleinen Hirtenjungen, wahrscheinlich auf den Feldern Bethlehems, in diesem Psalm 23, den ich noch einmal lesen möchte. Psalm 23, und ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Der Herr, er ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Er bringt mich auf saftige Weiden und er führt mich zum Rastplatz am Wasser. Er schenkt mir wieder neue Kraft. Und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer auf der richtigen Spur. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal, da fürchte ich mich nicht, denn er ist bei mir. Ja, dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und sie ermutigen mich. Und vor den Augen meiner Feinde deckst du mir den Tisch und nimmst mich herzlich in Empfang. Ja, du schenkst mir den Becher voll ein. Nur Güte und Liebe werden mich verfolgen jeden Tag. Und ich kehre für immer ins Haus des Herrn zurück. Und jetzt füge ich noch bei, endlich zu Hause. Endlich daheim. Das ist Psalm 23, wenn der lebendige Gott unser persönlicher Hirte ist. Dieser lebendige Gott, dieser Hirte, es ist Jesus. Und ich hoffe, dass du heute Morgen eine Begegnung hast mit diesem Jesus. Er sagt, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für meine Schafe. Darf ich dich gleich zu Beginn fragen, ist Jesus auch dein persönlicher Hirte? Ist Jesus dein persönlicher Hirte, weil du ihn eingeladen hast in dein Leben? Hast du dein Leben ihm anvertraut? Und dann, wenn du das getan hast, kannst du auch sagen, ja, der Herr, er ist mein Hirte. Er weide mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Er führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Das ist der lebendige Gott. Wenn es aber nicht so ist, wenn du dein Leben noch nicht Jesus gegeben hast, dann ist vielleicht ein anderer dein Hirte. Ein anderer, ein junges Mädchen, sie ist gestorben an einer Überdosis Heroin. Sie schrieb in ihrem Abschiedsbrief Folgendes: König Heroin ist mein Hirte. Mir wird immer an allem mangeln. Er weidet mich in der Gosse. Er führe mich zum trüben Wasser. Er zerstört meine Seele. Er leitet mich auf der Straße des Bösen. Die Heroinsucht wird mir mein Leben lang anhaften und ich werde bleiben im Hause der Verdammten für immer. Das hat ein junges Mädchen geschrieben als Abschiedsbrief und hat den guten Hirten umgemünzt auf ihre Heroinsucht. Wieso ganz anders, wenn unser Leben mit dem lebendigen Gott, dem Hirten unserer Seele verbunden ist? Wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, er ist der gute Hirte. Und wisst ihr, das macht mich so froh. Ich habe einen Hirten, der ist gut. Der ist so gut, dass er sogar sein Leben für mich gelassen hat. Er hat alles eingesetzt, sein Leben gegeben. Damals am Kreuz von Golgatha, wir haben hier ein Kreuz, da gab es eine Herrlichkeit. Er, der gute Hirte, er gab seine Ehre, er gab seine Unschuld, er gab seine Reinheit, er gab seine Kraft, er gab sein Blut, er gab sein Leben, er gab alles, damit er dein, unser guter Hirte werden konnte. Und weil das so ist, können wir mit dem Apostel Paulus sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann noch gegen uns sein? Ja, nichts in der ganzen Schöpfung vermag uns von der Liebe, die in Jesus Christus ist, zu trennen. Niemand und nichts. Denn er ist der gute Hirte. Und er legt schirmend und schützend seine Hände, seine Arme um uns. Er trägt das ganze Weltall mit seiner Schulter, aber er legt seine Arme um uns. Und dieser gute Hirte, er ist Tag und Nacht da. Er nimmt sich Zeit. Dieser gute Hirte ist ein wunderbarer, starker Heiland, ein wunderbarer Helfer, ein siegreicher Erlöser, ein überaus mächtiger Retter. Dieser gute Hirte, er ist unendlich an Kraft. Er ist der Fels der Ewigkeit, das Rettungsboot mitten im wilden Meer. Er ist die Schutzhütte im Gewitter und Sturm. Sein Name ist Jesus. Und wenn er mein guter Hirte ist, dann wird mir auch nichts mangeln. In Vers 2 lesen wir, der Herr, er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Weswegen? Oft, wenn ich nicht schlafen kann oder wenn mich Gedanken quälen oder wenn ich irgendwie... Oh, wie wunderbar zu wissen, dass der lebendige Gott zu mir sagt, du musst doch keine Angst haben. Ich habe doch die Verantwortung für dein Leben übernommen. Weswegen machst du dir Sorgen? Ich sorge doch für dich. Er, der gute Hirte, er hat die Verantwortung übernommen, er ist um meine Sicherheit besorgt. Er weiß, was ich brauche, sei das Kleidung, sei das Nahrung, das Dach über dem Kopf. Und dieser gute Hirte, er lädt mich ein, bei ihm zu sein, jeden Tag aufs Neue. Ganz in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Ja, dieser gute Hirte, er will mich leiten mit seinen eigenen Augen. Im Psalm 32, Vers 8, da steht, auch der David sagt es, dieser Hirtenjunge, er sagt, ich will dich unterweisen. Und er nimmt den Bezug auf den guten Hirten. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ja, ich will dich mit meinen Augen leiten. Bist du so nahe bei Jesus? Hast du Augenkontakt mit ihm? Weißt du noch, was sein Wort dir sagt? Wenn er der gute Hirte ist, dann ist er doch für deine Sicherheit besorgt. Dann bist du geborgen bei ihm. Und gleichzeitig darf ein tiefer, wunderbarer Friede dein Herz durchziehen, der deinen Verstand bei weitem übersteigt. Mitten im Sturm, mitten im Getöse der Zeit, dürfen wir Frieden haben mit dem lebendigen Gott, weil er unser guter Hirte ist. Dann kannst du sagen, der Herr, er ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Und mit diesem Gott, mit diesem Hirten, da kann ich Überfluss dankbar aus seinen Händen nehmen. Aber ich kann auch manchen Verzicht erleiden und doch wissen, der Herr sorgt für mich und ich werde schlussendlich nichts entbehren. Er weidet mich auf grüne Aue und er sorgt und führt mich zum frischen Wasser. Wir leben heute in einer sehr spannenden, aber auch bedrückenden Zeit. In einer Zeit voller negativen Meldungen, und ich kann sie gar nicht mehr hören, ich möchte sie nicht mehr hören. Das sind Ereignisse, die bedrängen einen von Tag zu Tag und machen einem Angst und Bange. So viele schlechte Nachrichten, sie drohen einem den Schlaf zu nehmen. Eine völlig unsichere Weltlage, da wird das gesagt, jenes gesagt, dieser Experte sagt jenes. Aber einer ist über alledem und es ist mein guter Hirte. Unser lebendiger Gott. Und dieser lebendige Gott hat zu mir und zu dir gesagt, wenn du sein Kind bist, Psalm 23, Vers 2, er bringt mich auf saftige Weiden und er führt mich zum Rastplatz am Wasser und er schenkt mir wieder neue Kraft. Bist du an der Tankstelle Gottes angeschlossen? Der gute Hirte, er weiß, was du brauchst. Er kennt deine Bedürfnisse, er kennt deine Nöte. Und deswegen sagt er zu dir ganz persönlich, komm zu mir, ich will euch erquicken. Wann hast du dich letzte Mal so erquicken lassen? Bei der Tankstelle Gottes? Erquicken lassen bei einem ewigen Gott? Leg doch wieder mal die Fernbedienung zur Seite, das Handy. Und nimm dir Zeit, ganz bewusst Zeit, Zeit für die Bibel und Zeit zu danken. In einem wunderschönen Lied, ich glaube, es gibt es nur auf Englisch, wo es heißt, Count your blessings, name them one by one. Gibt es nicht auf Deutsch, gell? Gibt es auf Deutsch? Könnt ihr auch mal singen. Ja, vielen Dank, Robert. Aber einfach hier, count your blessings, also zähl deine Segnungen. Wann hast du das letzte Mal Danke gesagt? Heute Morgen bin ich aufgestanden und ich habe mich gefreut, aus einem warmen Bett rauszusteigen. Ich habe mich gefreut, da gehe ich auf die Toilette und da kommt warmes und kaltes Wasser raus. Ich habe mich gefreut, mache den Kühlschrank auf und der Kühlschrank ist gestoßen, proppevoll. Ich habe mich gefreut, da schalte ich die Kaffeemaschine ein und da kommt wunderbar warmer, heißer, geschmackvoller Kaffee raus. Das ist doch nicht selbstverständlich. Und wisst ihr, wenn wir dann so anfangen zu danken, dann fangt dich an, mit dem Hirten zu beschäftigen, mit dem, der dir doch alles zur Verfügung stellt, der dich auf grünen Auen weidet, der dich zum Rastplatz am Wasser führt. Beschäftige dich mit ihm und fange an, ihn zu loben, ihn zu preisen und fange an, ihm zu danken für all die Verheißungen, die er gegeben hat in seinem Wort, zu dem, dass er nicht lügen kann. Freue dich an seine Zusagen. Bete an über seine grenzenlosen Liebe. Erschaudere über seinem Erbarmen, das so unendlich tief ist. Brich in Jubel aus über seine Zukunft und sehne dich nach seiner baldigen Wiederkunft. Und über alledem, über dem Danken, da wirst du merken, dass eine Ruhe in dein Herz einkehrt. Über diesem Danken wird deine Seele satt. Über diesem Danken erfüllt die Freude des Heiligen Geistes dein Inneres. Über diesem Danken wird deine Hoffnung gestärkt. Über diesem Danken bricht sich Bahn in seine, in die Gegenwart des Hirten. Und deine Sehnsucht, oh, wir haben doch alle Sehnsucht, wird deine Sehnsucht gestillt. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und dann heißt es weiter, und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer auf die richtige Spur. Sein Name steht für was? Dass er mich auf die richtige Spur lenkt. Aber wisst ihr, könnt ihr das begreifen? Ich kann das nicht begreifen, wenn Gott sagt, ich setze meinen Namen für dich ein. Oder früher war es ja so, da galt ein Handschlag noch etwas. Da wurden Kühe, Ochsen, Pferde verkauft mit einem Handschlag und es galt. Ein Ehrenwort war etwas wert. Ein Versprechen wurde eingehalten. Und nun kommt der lebendige Gott und er bürgt sich mit seinem Namen für meine Sicherheit, für mein Wohlergehen, für das, dass ich eines Tages das Ziel erreiche. Er bürgt sich, verbürgt sich mit seinem Namen. Er, dessen Name der Ewige ist, der Unveränderliche, bei dem es keinen Schatten gibt, kein Wechsel des Lichts. In Jakobus 1,17 heißt es, denn bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels. Und dieser Gott setzt sich ein mit seinem Namen für dich. Das bedeutet, sein Name steht für seine Person, sein Name steht für sein Wesen, sein Name steht für sein Handeln. Und er selber setzt sich so für dich ein. Das heißt, du bist der Gegenstand seiner Fürsorge. Du bist das Ziel seiner Liebe. Du bist der Grund seines Handelns. Du darfst ihm völlig vertrauen. Er hat sich verbürgt mit seinem eigenen Namen. Er, der nicht lügen kann, der sich nie ändert. Du darfst ihm vertrauen. Und wenn es durch Tiefen geht, während des 30-jährigen Krieges, 1618 bis 1648, da herrscht in Europa unendliches Leid. Übergriffe von Soldaten waren an der Tagesordnung. Hungersnöte rafften die Menschen nur so dahin. Dazu grassierten verschiedenste Seuchen, die Pest und so weiter. Und man sagt, dass während des 30-jährigen Krieges ein Drittel aller Menschen in Deutschland umkamen. Ein Drittel. Aber als Christen dürfen wir dennoch ihm vertrauen. Und deswegen hat Paul Gerhardt, ein überzeugter Christ, hat folgendes Lied gedichtet, gerade in dieser Zeit. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dieser Mann, Paul Gerhardt, er hat erfahren, dass Gott mit seinem Namen für ihn sich verbürgt. Dass er der gute Hirte ist. Und auch heute singen wir in einem wunderschönen Lied, in krisenreichen Zeiten hat es oft den Schein, als ließe unser Gott uns in unserer Not allein. Und wann dann der Teufel dann noch sagt, verlassen du nun bist, so bleibt doch Gottes Wort, dass Jesus immer bei uns ist. Und dann kommt so wunderschön der Refrain, Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. Er kann nicht lügen. Denn er ist kein Mensch noch ein Menschenkind. Soll er etwas sagen und nicht tun, soll er sprechen und nicht halten? Das Lied geht dann weit und sagt es dann da, wir haben oft nur Augen für die Welt um uns her. Wir hören Kriegsgeschrei und fürchten uns dann sehr. Vergessen, dass die ganze Welt in Gottes Händen liegt. Dass Jesus hat doch gesagt, ich habe die Welt besiegt. Ja, Gott kennt keine Lügen. Er kann uns nicht betrügen. Er hat sich gebunden an sein Wort. Er hat sein Wort gegeben zu einem neuen Leben. Gott lügt nicht. Und dann, Wenn uns der Herr vielleicht doch durch tiefen Tiefen führt, sogar durchs Todesschattental, in Vers 4 lesen wir Folgendes. Und wandere ich auch durchs Todesschattental, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der gute Hirte ist auch da, wenn es durch dunkle Täler geht. Und neue evangelistische Übersetzung sagt es so, selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal, da fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Nun, wir in der Schweiz, wir gehen ja gerne und oft wandern. Wenn meine Frau mich einlädt für einen Spaziergang, geht vielleicht eine Stunde, dann sage ich, komm mir heim und sage ich, jetzt haben wir eine schöne Wanderung gemacht. Und dann lacht meine Frau und sagt sie mir, nein, nein, das war ein Spaziergang. Eine Wanderung geht meistens etwas länger, über längere Distanz. Wandern kann anstrengend sein, schweißtreibend. Und hier heißt es, und wandere ich auch im Todesschattental. Das heißt, Gott hat uns nicht verheißen, dass er mit uns einen Spaziergang macht. Er hat uns nicht gesagt, dass unser Leben nur Schönwetterperioden kennen wird. Er hat uns auch keinen Gang verheißen durch Schlaraffenland. Nein, überhaupt nicht. Und wanderte ich auch durchs Todesschattental. Aber eines hat unser guter Hirte gesagt. Siehe, ich bin bei euch. Er ist immer da. Er geht vorne weg. Wenn es steil, gefährlich ist, wenn man diese Schafhirten sieht und die Herden, wie sie zu Alp gehen, da geht der Hirte vorne weg. Er geht vorne weg. Auch wenn Wegstrecken nicht einfach sind, wenn es durch Zeiten der Not geht, Phasen der Angst, ja durch manche Zweifel und Krisen. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da mir jemand erzählt, was sie alles erleben musste, diese Person, während des Zweiten Weltkrieges. So etwas Schreckliches habe ich noch nie gehört. Aber dann hat sie gesagt, aber weißt du, der Herr Jesus war immer da. Und ob ich auch wanderte durchs Todesschattental, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott ist da, auch im dunklen Tal. Können Sie nachlesen, Matthäus 11, 28. Ich lese die Stellen nicht alle, aber ich sage sie, damit Sie zu Hause nachlesen können. Er ist da, auch wenn es durch schwere Wegstrecken geht. Psalm 9, Vers 10. Er lässt uns nie allein. Jesaja 45, Vers 2. Er stützt, er bewahrt. Er bewahrt vor dem Fall, Psalm 66, Vers 9. Und wenn uns die Tränen die Wangen hinunterrollen, dann wischt er sie ab und er sammelt sie in seinem Krug. Er weiß ganz genau, wie es um uns bestellt ist. Können wir nachlesen, Psalm 56, Vers 9. Ja, er nimmt uns in seine Arme, er tröstet uns, so wie nur eine Mutter trösten kann. Und wenn du nie eine Mutter gekannt hast, eine Mutterliebe nie erfahren hast, er kann es viel besser. Er ist der ewige Gott. Er umfängt uns mit seiner ewigen Liebe. Können wir nachlesen, Jesaja 66, Vers 13. Die Frau des Reformators Huldrych Zwingli. Ihr Mann ist ja gestorben in der Schlacht in Kappel, 1531, am 11. Oktober. Was die meisten nicht wissen, in dieser Schlacht verlor die Ehefrau von Huldrych Zwingli nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren Sohn, ihren Schwager, ihren Bruder, ihren Schwiegersohn und der zweite Schwiegersohn wurde so stark verwundet, dass er einige Zeit später darauf starb. und wanderte ich auch durchs Todestal. Und dann schreibt diese Frau, diese Witfrau von Huldrych Zwingli, sie schreibt es, und ich lese es, wie sie es geschrieben hat, klar schon etwas für Deutsch, aber immer noch Altdeutsch: komm du Buch, du warst sein Hort. Sie meint hier die Bibel. Komm du Buch, du warst sein Hort. Sein Trost bei allem Übel. Ward er verfolgt mit Tat und Wort, so griff er nach der Bibel. Fand Hilf bei ihr, Herr, zeig auch mir die Hilf in Jesu Namen. Gib Mut und Stärke zum schweren Werk, dem schwachen Weibe Amen. Das ist eine Frau, die hat ihren Mann, ihren Sohn, Schwager, Bruder, Schwiegersohn und den zweiten Schwiegersohn verloren an einem Tag. Und wo nimmt sie Trost und Zuversicht her? Dann greift sie zu ihrer Bibel. Und wanderte ich auch im Todesschattental, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann geht der David weiter und er sagt Folgendes: Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Eine andere Übersetzung sagt es etwas anders. Sie tut es noch etwas verdeutschen, Stecken und Stab, mit dem können wir nicht so viel anfangen. Diese andere Übersetzung sagt: Dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Damit beschreibt hier der David, der Hirte, beschreibt zwei Werkzeuge. Zum einen den Wehrstock und zum anderen den Hirtenstab. Der Wehrstock, das war eine große Keule mit Eisen beschlagen, und mit denen wehrte man die Feinde, die Raubtiere ab. Und dass der David mit dem Abwehren der Raubtiere Erfahrung hat, sehen wir zum Beispiel, wo er vor Saul stand und der Saul ihm seine Rüstung anziehen wollte. Und er sagt der David Folgendes, 1. Samuel 17, ab Vers 34. Da sagt er: Dein Diener, also der David, er hütete die Schafe seines Vaters. Wenn dann ein Löwe und ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief er ihm nach, schlug auf ihn ein, riss es aus seinem Rachen, und wenn er mich dann angriff, da packte ich ihn beim Bart und schlug ihn tot. Wow, was war das für ein Kerl? Ein Löwe, klar, das ist nicht dieser afrikanische Löwe, das ist ein anderer Löwe in Israel. Aber ein Bär ist ein Bär. Und ein Braunbär, klar, kein Grizzly, den gibt es nur in Kanada und USA, aber auch mit einem Braunbär oder Schwarzbär möchte ich nichts zu tun haben. Aber der David, der Kerl, rennt ihm hinterher, packt ihn, reißt ihm das Lamm aus den Zähnen und haut ihm noch eines auf die Rübe, dass er stirbt. Unglaublich. Aber wisst ihr, das ist ein Bild auf unseren lebendigen Gott. Hat nicht der lebendige Gott mit dem Teufel, mit dem Löwen, der herumschleicht wie ein brüllender Löwe und sucht, wo er Opfer hat, können wir nachlesen, 1. Petrus 5, Vers 8, dass der Teufel, unser Todfeind, umherstreicht wie ein brüllender Löwe und nach einem Opfer sucht, das er verschlingen kann. Ist nicht der Herr Jesus diesem Todfeind, dem Teufel, begegnet? Hat uns nicht aus seinem Rachen herausgerissen? Und der gute Hirte, er geht diesem Todfeind entgegen. Er reißt dich und mich, wenn du ein Kind Gottes bist, aus seinem Mund hat er uns herausgerissen. Und er hat dem Todfeind hat er den Kopf zertrümmert. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Der Feind ist besiegt. Jesus, er ist und er bleibt Sieger. Er hat mit seinem Wehrstock diesem Feind den Kopf zertrümmert. Und du stehst heute unter seinem Schutz, unter seiner Bewahrung. Du bist bei ihm in Sicherheit. Er ist der gute Hirte, der hat den Feind besiegt. Das zeigt uns dieser Wehrstock. Und der Hirtenstab, das war ein langes Stecken vorne gebogen. Und mit diesem Stecken führt der Hirte seine Schafe. Manchmal braucht es einen Schubs an einem Schaf. So etwas mehr nach rechts, etwas mehr nach links. Nein, umgekehrt, ja. Das ist ja, so ist rechts und so ist links, gell? Immer dieses Gleiche. Rechts und links machen ja nichts. Aber so ist der lebendige Gott. Er führt uns. Mit diesem Stecken hat er auch einem Neugeborenen, wenn es nicht aufstehen konnte, hat es genommen und hochgehoben, auf die Beine gestellt. Er zieht eines, das sich verirrt hat, aus dem Dickicht heraus. Und jeden Abend bei der Hürde, da stellt er sich hin, stellt den Stab so und er geht jedes einzelne Schaf unten durch. Eins, zwei, drei. Und er kennt jedes einzelne Schaf mit Namen. Er kennt dich, er weiß um dich. Er kennt deine Nöte, er weiß um deine Stärken und deine Schwächen. Er kennt deine Schatten und Sonnenseiten. Und wie sie das Schöne ist, und er hilft immer wieder auf die Beine. Und wenn du dich dann doch einmal verirrt hast, was macht dieser lebendige Gott, was macht der gute Hirte? Das lesen wir in Lukas Kapitel 15. Das sind 99 Schafe, aber eines hat sich verirrt. Und er lässt der gute Hirte und er lässt diese 99 und er sucht dich. Er meint dich. Er geht dir nach und dann holt er dich mit diesem Stecken wieder aus diesem Dickicht, wo du dich verfangen hast. Und er stellt dich wieder auf die Beine und er drückt dich an sein Herz und er lädt sich dir auf die Schulter. Das macht unser lebendiger Gott. Seine Liebe hat dich nie aufgegeben, wird dich auch nie aufgeben. Seine Liebe ist größer als alle deine Fehler. Seine Gnade ist größer als all dein Versagen. Seine Barmherzigkeit ist größer als deine Sünde. Ja, der gute Hirte sagt, Johannes 10, Vers 27, ich kenne meine Schafe und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus meinen Händen reißen, weil er der gute Hirte ist, weil er den Feind besiegt hat und weil er deine Feinde jeden Tag abwehrt und weil er dir hinterher nachgeht, weil er dich führt, weil er dich leitet und weil er dich schlussendlich sich ans Ziel bringt. Und so geht der David in seine Gedanken weiter und er sagt in Vers 5, und vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch. Und nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Im Orient ist es üblich, wenn man eingeladen wird, ich war schon öfters eingeladen in Israel und auch anderswo, wenn man eingeladen ist, da biegt sich der Tisch vor Essen. Ist ein Zeichen der Wertschätzung, ein Zeichen der Gastfreundschaft, ein Zeichen der Herzlichkeit, ein Zeichen, dass man herzlich willkommen ist. Und da hat man Zeit, man tauscht aus, man pflegt Gemeinschaft, man will sich gegenseitig ermutigen und stärken, man will neue Kräfte sammeln. Und genau das ist doch auch das, was uns der Herr Jesus einlädt, an seinen Tisch. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch und nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Der Herr Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er merkt, sie sind müde, er merkt, sie sind abgespannt, er merkt, sie brauchen Erholung. Und das macht der Herr Jesus. In Markus 6, 31 lesen wir, er sagte, kommt mit mir an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind. Und wir ruhen ein wenig aus. Vielleicht brauchst du wieder einmal ganz neu eine Einladung an den Tisch Gottes. Einfach in die Zeit mit ihm. Und das Schöne ist, unser Gott freut sich, wenn wir uns Zeit nehmen, um bei ihm wieder ganz neu uns zu stärken. Wenn wir uns hinsetzen an seinen Tisch. Und genau das sehen wir, die Jünger, sie waren enttäuscht, die Jünger waren entmutigt, sie waren entkräftet, die hatten die ganze Nacht durchgearbeitet. Ja, sie hatten versagt, sie waren unter dem Kreuz weggelaufen. Der Petrus hatte den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Und was macht der Herr Jesus? Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch und nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Wie sie so versagt haben, die Jünger. Da ist der Herr Jesus am Ufer. Es brennt ein Kohlefeuer. Auf ihm ist Fisch und Fladenbrot. Könnt ihr nachlesen, Johannes 21. Und Herr Jesus, er beschimpft sie nicht. Der Jesus sagt nicht, ihr Versager. Er sagt nicht, ihr seid da weggelaufen. Er sagt nicht, Petrus, warum hast du mich verleugnet? Nein, da ist ein Kohlefeuer. Da sind Fische da, Fladenbrot. Und dann sagt der Jesus zu ihnen, kommt, Wir wollen frühstücken. Ich wäre gern dabei gewesen an diesem Tisch. Aber wisst ihr, das Essen spielte da gar keine große Rolle, sondern die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die Gemeinschaft mit ihm. Und ich hätte gern diese harten Jungs, die die ganze Nacht durchgefischt haben, nichts gefangen, hätte ich gerne erlebt, hätte gerne in ihre Augen geschaut, in ihre Gesichter, in ihre Ausdrücke. Ich kann mir gut vorstellen, die waren alle erstaunt. Aber einer ganz besonders, der war total niedergeschlagen. Sein Blick war gesenkt, seine Augen von Tränen verschmiert, sein Gewissen aufgewühlt. Aber der Herr Jesus hat ihm den Tisch gedeckt. Da war alles, was sie brauchten. Da war alles, was der Petrus nötig hatte. Ein Tisch gedeckt voller Liebe, ein Tisch gedeckt voller Vergebung, ein Tisch gedeckt voller Verständnis, ein Tisch gedeckt voller Wertschätzung, ein Tisch gedeckt voller Achtung und Respekt. Kommet her zu mir alle. Und der Herr Jesus, er bietet seine Jünger, er bietet den Petrus, komm, nimm Platz. Du darfst zur Ruhe kommen. Du darfst innerlich und äußerlich wieder gestärkt werden. Du darfst innerlich wieder ganz neu ausgerichtet werden. Du kriegst neue Hoffnung. Und genau das meint auch Psalm 23, Vers 5, wo es heißt, und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. In der alten Zeit, da war das Bild vom Öl ein Bild vom Überfluss. Das Olivenöl wurde gebraucht als Medizin. Und das Olivenöl wurde auch gebraucht, um jemanden in ein Amt einzusetzen. Denken wir, wie der Prophet Samuel kommt und den David salbt mit Öl und ihn so zum späteren König einsetzt. Und so ist das Öl, wie der David sagt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Öl ist ein Bild für Überfluss, ist ein Bild für Medizin und ist ein Bild für Einsetzung in ein Amt. Ja, beim Herrn Jesus, da ist Überfluss. Beim Herrn Jesus, da ist Heilung für die Seele. Und beim Herrn Jesus darf man das Alte vergessen. Und man darf wieder eingesetzt werden. Und genau das erlebt der Petrus. Der Petrus, was bekommt er? Seine Seele darf wieder aufatmen. Er bekommt Vergebung. Seine Seele wird gesund, ja, und er wird eingesetzt wieder ganz neu in ein Amt. Ein Amt noch viel größer als vorher. Denn der lebendige Gott, er schaut diesen Petrus an, den Versager, den mit Tränen verschmierten Augen, und er sagt zu ihm, Petrus, hast du mich lieb? Am Tisch des Herrn Jesus, da wird es ganz persönlich, da wird es ganz intim. Man sagt, Herr Jesus, hast du mich lieb, Petrus? Und Petrus sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Das Öl, oh, es ist Heilung für seine Seele. Und dann sagt der Herr Jesus, Petrus, weide meine Lämmer. Er wird eingesetzt ins Amt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Begeben, diese Begebenheit dort am See Genezareth, als der Herr Jesus den Tisch gedeckt hat, als das Feuer brannte, der Fische drauf waren, Fladenbrot, dass der Petrus diese Begebenheit nie mehr vergessen hat. Petrus, hast du mich lieb? Weide meine Lämmer. Beim Tisch des Herrn Jesus, wenn wir bei ihm eingeladen sind, da wird aus Altes wird neu. Da wird aus Krummes wird gerad und Kaputtes wird wieder ganz gemacht. So ist der Herr Jesus. Und deswegen ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist am Tisch des Herrn Jesus. Und das wünsche ich dir, dass du so immer wieder neu Platz nimmst beim Herrn Jesus und deine Seele froh wird, weil du Vergebung empfängst, weil du Stärkung erhältst, weil du ganz neu eingesetzt wird in das Amt des Dankens, des Lobens, des Preisens, seinen Namen groß zu machen. Das wünsche ich dir, dass auch dein Haupt gesalbt wird mit seinem Öl und dein Becher überfließt. Und so komme ich zum letzten Punkt. Ich möchte schließen auch wieder mit einem Traum. Und ich weiß, dieser Traum wird eines Tages Realität. Ich träume jetzt schon ein wenig davon, aber eines Tages wird es so Realität sein, dass wir nur staunen. Und über diesen Traum, da lesen wir im Psalm 126 ab Vers 1. Psalm 126 ab Vers 1. Da wird berichtet, wie der Herr die Gefangenen wieder nach Zion zurückbringt. Und dann heißt es da, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückbrachte, da war es, als träumten wir. Wir lachten und wir jubelten vor Freude. Ja, das nimmt Bezug, wie der Herr sein Volk Israel zurückbringt nach Jerusalem. Aber wisst ihr, hat nicht der Herr uns verheißen, dass er uns ein neues Jerusalem erbaut, dass wir eines Tages dort sein werden, befreit aus der Gefangenschaft dieser Welt, Gefangenschaft unseres Körpers, Gefangenschaft aus der Begrenztheit, aus der Schwachheit. Und wir werden eines Tages, werden wir jubeln und lachend einziehen, wenn der Herr uns erlöst hat, wenn wir endlich zu Hause sind. Und deswegen Psalm 126, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und wir jubelten vor Freude. Wie wird es sein, wenn uns der Herr Jesus eines Tages heimholt? Plötzlich zu Hause. Plötzlich werden wir das erfahren, was der David sagt, ganz am Schluss von seinem Psalm. In Vers 6 sagt er nämlich, nur Güte und Liebe verfolgen mich jeden Tag. Und dann, wie so der Zirkelschluss, und ich kehre für immer ins Haus des Herrn lebenslänglich. Wenn wir endlich zu Hause sind, endlich daheim, dann werden wir als Träumende unsere Augen aufschlagen und wir werden in Gottes Herrlichkeit erwachen. Und dann wird es so sein, wie wir uns nie vorgestellt haben. Dann wird unser Traum Wirklichkeit. In 2. Petrus 3, Vers 13 heißt es, da sagt dieser Petrus, aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er sagt hier, erwarten wir neue Himmel, das ist Mehrzahl, und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Stellt euch einmal diese wundervolle Erde vor. Ohne Abschiedsschmerz, ohne Tränen, ohne Sünden, ohne Missverständnis, ohne ein böses Wort. Einfach Herrlichkeit. Und wir gehen einmal am Schabbat oder am Samstag oder am Sonntag, einfach wir gehen hinauf nach Jerusalem. Wir beten an, wir feiern den lebendigen Gott. Er ist in unserer Mitte, er ist unser Licht. Wir preisen ihn, wir ehren ihn, wir fallen ihn zu seinen Füßen. Wir sagen ihm Danke, wir schauen zurück, wie er uns geführt hat, wie er uns geleitet hat, wie er nie zu spät kam, wie er einfach da war. Und das wird er immer sein. Ich habe geträumt. Aber ich weiß, eines Tages wird dieser Traum Wirklichkeit. Und dann werden wir zu Hause sein. Und deswegen heißt es auch in einem Lied, wenn mein Wandern endet, steh vom Glanz geblendet, ich den Himmelsmorgen in der Herrlichkeit. Oh, welch große Gabe ich in Christus habe, denn ein Heim dort oben ist für mich bereit. Und ein Refrain über Wolken weit. Ob es über die Wolken ist, spielt mir keine Rolle. Ich werde einfach in dieser anderen Dimension sein. Und wir alle zusammen, die wir den Herrn Jesus lieb haben. Über Wolken weit in der Herrlichkeit habe ich ein Heim, ein himmlisches Heim, über Wolken weit. Corrie ten Boom hat einmal gesagt, und mit dem möchte ich schließen, dieses Leben ist ein Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte. Es ist nur der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Denn das Beste, es wird noch kommen. Der Herr, er ist mein Hirte. Er weidet mich auf grünen Auen. Ist Jesus auch dein Hirte? Wenn nicht, er lädt dich ein, dass er dein ganz persönlicher Hirte sein darf. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus, wir wollen aus tiefstem Herzen Danke sagen, dass du unser Hirte geworden bist, dass du das Versprechen gegeben hast, ja, du hast dich verbürgt mit deinem eigenen Namen, dass du uns versorgst, dass du uns umgibst, dass du uns hältst, dass du uns trägst, dass du nie zu spät kommst, dass du uns nachgehst, dass du uns, auch wenn wir irre, falsche Wege gehen, dass du uns dennoch wieder zurückholst. Und Herr Jesus, deine Liebe ist so unbeschreiblich. Wir möchten dich anbeten, wir möchten dich preisen, wir möchten, Herr Jesus, unser Leben noch mehr dir zur Verfügung stellen. Und Herr Jesus, wir sehnen uns danach, dass du bald kommst. Ja, Herr Jesus, komme bald. Maranatha, komm, Herr Jesus. Amen.